Schönen guten Morgen, schönen guten Mittag und schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Hinterm Tresen. Und wir haben einen Gast, da reichen zwei Wörter. Rippchen, Röhrenschlamm. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
Herzlich willkommen bei Hinterm Tresen. Heute mit Harriet Robeck, Felix Wessling, Johannes Ruppe und mir, Daniel Kraus.
Dann sage ich mal herzlich willkommen hinterm Tresen zu einer neuen Episode. Wir sitzen wie schon so oft im Löwe-Laden hinterm Tresen und haben heute wieder einen Gast.
Und heute mal mit richtig gutem Ton, ohne Nüsse.
Weil du nicht knatscht und ich nicht für den Ton zuständig bin. Und das ist die perfekte Kombi, wenn der Jojo da ist.
Richtig,
ja. Denn das ist natürlich alles wieder eine Produktion von JR Photography.
Sehr schön.
Das sage ich auch einfach wahnsinnig gerne in jeder Episode.
Wie nochmal? Welche ist denn das überhaupt?
237,5.
Oh, ich dachte 30.
Wir haben einen Gast. Und zwar ist der Michael Glas bei uns. Herzlich willkommen. Ja, sehr, sehr schön, dass du da bist.
Bist du sicher, dass du...
Danke dir für die Einladung und dass ich als 237,5 Gast mal da sein darf.
Eigentlich hätte ich sagen, das ist die erste Episode und dann die wichtigste Person.
Du warst aber erste Wahl.
Für die 273. Episode warst du aber die erste Wahl.
Aber du konntest ja nie. Ich sag mal direkt Prost, Prost, sonst steht mein Bier ab. Du bist so ein richtiger Biertrinker, haben wir schon festgestellt, aber das muss jeder Bier hier trinken, Kollege. Das muss ausgetrunken werden.
Das kriege ich hin.
Trinkst du auch gar nicht so gerne Bier, oder was?
Ich bin Franke.
Ah, okay. Gut. Das war aber kein Boxbeutel, aus dem du gerade getrunken hast.
Ist ja keiner da. Im Löwe-Laden.
Ja, das ist völliger Quatsch. Da ist auf jeden Fall einer da, aber da bin ich ganz ehrlich, der ist mir aber zu teuer für dich. So, jetzt kommst du.
Ich glaube, da klopft jemand.
Musst du gehen, oder was? Du weißt, was es hier ist?
Das ist ein Podcast.
Ja, siehst du, schon geht's los. Das ist kein Podcast.
Das, ich bin Franke.
Das ist ein hartes B.
Das fränkische Alphabet hat 24 Buchstaben.
Also, wir müssen
wie
man bei
PowerPoint Presentation deutlich raushört.
Wir müssen uns.
PowerPoint
Presentation. Wir müssen uns heute wieder mal für den Ton entschuldigen. Es liegt aber nicht am Jojo oder an dir. Das liegt aber daran. Fränkelst du eigentlich arg?
Nein, ich spreche reines Hochdeutsch.
Ja, genau. Gibt es die Möglichkeit, Untertitel einspielen zu lassen? Wir können auch jedes Mal übersetzen, aber ich verstehe ihn auch nicht. Verstehst du ihn dann?
Ja, sehr gut. Ich habe in Franken studiert. In Würzburg. Und meine Tante wohnt auch in Würzburg. Tante
hast
und Onkel.
Du das Höchste erreicht, was du im Leben jemals erreichen konntest, einmal in Franken
zu sein? Ein Unterfranke sein, ja.
Ich dachte, Zeit mit mir zu verbringen.
Wer hier auf jeden Fall so schön unterfränkisch mit uns spricht gerade, und das vielleicht nochmal, ist, wie ich schon gesagt habe, der Michael Glas, und zwar ist das der Betreiber von der Knieshecke. Genau. Auf jeden Fall eines der legendärsten Restaurants hier in der Region. Besonders bekannt, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, für eure Leiterchen, Rippchen und Röhrenschlamm.
Ja. Hast du in deinem Leben mal Leiterchen gegessen? Also, bist du ja noch nicht Vegetarier.
Ja, ne? Also hab ich auf der Hinfahrt nämlich auch schon drüber nachgedacht. Wir hatten mal, und das hast du, glaube ich, uns auch geliefert, bei der 43. Red Hunter Party.
Ja. Stimmt, genau.
Und da hatten wir nämlich Röhrenschlamm und da waren ja ganz, ganz viele Leute auch von außerhalb. Und die sind ja auch alle so auf den Röhrenschlamm abgefahren.
Das Geile ist an der Knieshecke. Da habe ich auf jeden Fall mal gegessen. Die Knieshecke gibt es wie lange jetzt?
34 Jahre.
Da bin ich tatsächlich als kleiner Bengel hingegangen. Da haben wir einen Switch hingelegt. Wir sind vorher immer nur zum Grünen Baum und Markenauen gegangen. Da habe ich mal halben Hahn gegessen. Dann sind wir zu euch gekommen, habt noch die ersten paar Male mit halben Hahn angefangen. Und es ist tatsächlich so, es ist kein Scheiß. Ich esse nichts anderes. Das tut mir leid, weil er mich auch ab und zu mal ankommt und sagt, hey Mann, das funktioniert bei uns aber nicht. Die Serviceleute, super lieb, kommen immer zu uns an den Tisch, halten uns die Karte entgegen. Mittlerweile ist mein Sohn auch so weit und wir nur so, wir wissen schon, was wir wollen. Immer nur Leiterchen. Durchweg Leiterchen.
Und heißer Stein ist doch auch so ein Ding bei euch.
Und
was alle immer so lieben.
Also am Ende des Tages.
Muss ich wirklich meine Schwiegereltern weitergeben. Der Walter und Marianne Jäger, die waren immer sehr pfiffig eigentlich soweit. Und wenn man überlegt, vor 34 Jahren mache ich ein Grillrestaurant in der Rhön auf mit Front Cooking. Das Wort Front Cooking war vor 34 Jahren existent. und auch den Rhönschlamm zu entwickeln und damals auch musterrechtlich schützen zu lassen.
Das ist, ja ist schon, es so?
Ja, der Schwiegerpapa hat das vor 34 Jahren gleich schützen lassen und ich muss alle 10 Jahre diesen Schutz verlängern über das Patentamt und da ist für im Bereich Deutschland, da lassen wir den schützen.
Das heißt, sowohl Rezeptur, aber auch Rezeptur in Kombination mit dem Namen darf niemand anderes ist verwenden, oder wie ist das?
Geschützt. Rezepturen okay. zu schützen im Lebensmittelbereich ist sehr schwierig, aber Rhönschlamm darf nur unsere weiße Soße aus der Knesecke heißen und es ist für den ganzen Lebensmittelbereich in Deutschland geschützt.
Und tatsächlich finde ich, es ist ja am Ende des Tages, es ist ja eigentlich ein, also jetzt mal ganz primitiv gesprochen, es ist Schmand mit Knoblauch.
Die meisten vergessen die Erdbeeren.
Die Erdbeeren?
Erdbeeren, ja.
Ja, viele super. Erdbeeren. Ich habe es oft mit Bananen probiert, aber ja, jetzt
das ist es rot.
Ja, ich bin farblich.
In der Rhön wachsen kommt keine vor. Bananen.
Richtig. Ah, jetzt kommt, ja. Gut, wir sind fertig. Ja. Das heißt, ein Kumpel, Schulkollege von meinem Junior hat jetzt bei dir angefangen, Ausbildung zu machen. Und das Erste, was Lasse, mein Junior, ihn gefragt hat, Alter, was mit dem Rezept für Scheiß Rhönschlamm? Der Gabriel mehr oder weniger fast schon in die Schockstarre geschoben. Ich darf Ihnen nichts sagen, das habe ich unterschrieben. Genau. Hat er nicht verraten, hatte ich durch. Aber es probiert jeder natürlich da nachzumachen. Aber es ist tatsächlich irgendwas, was ihr da drin habt, was man nicht rankriegt, das geht nicht. Und das ist so eine Challenge, glaube ich, in den Rhöner Haushalten daheim. Alle, die da drauf abfahren, tatsächlich immer, wenn man zum Grillen eingeladen ist, macht einer das. Die ganz pfiffigen kaufen es einfach bei ihm ein. Ansonsten ist es eine Challenge, wer kommt am nächsten an diesen Rhönschlamm ran? Ich. Ist klar.
Wegen den Erdbeeren.
Wegen den Bananen. Aber ja. Das frage ich dir jetzt nicht. Du kennst dein eigenes Rezept nicht. Mann.
Nein, im Moment wissen eigentlich das generelle Rezept. Drei Mitarbeiter oder zwei Mitarbeiter und ich im Betrieb, wir machen das auch. Sicherlich auch in der Küche. Jeder Mitarbeiter würde sehen, was da reinkommt. Wir haben aber die Arbeitsverträge seit 20 Jahren so abgepasst, dass das ein Betriebsgeheimnis ist. Betriebsgeheimnis Rhönschlamm.
Ja, gut, wenn du es dir hast schützen lassen, namentlich, ja. Dann gehst du auch den Schritt, dass du sagst, so, und jetzt hier ja, alles
ist ja auch,
sicher.
Ist ja auch vollkommen berechtigt.
Ja. Das ist krass.
Und lieben Dank, Gabriel, dass du es nicht weitergegeben hast.
Ja, da war er echt, da war er safe. Aber ich rede noch mit Gabriel. Das kriege ich noch raus. Nein, aber Grillknäsecke für mich und tatsächlich legendär insofern, weil es das einfach schon, und da ziehe ich einen Hut vor euch und klar, vor deinen Schwiegereltern, aber auch vor dir und deiner Frau. Ihr führt es ja weiter. Ihr habt es in meinen Augen auch dann nochmal einen Tacken weitergeführt im Sinne von das Thema Catering, was er deutlich größer aufgezogen habt. Und ihr seid ja auch damit absolut bei den Playern mit dabei, die in der Region geile Caterings machen. Auf euer Fachgebiet eben das Grillen. Und das macht er echt sehr, sehr geil. Aber tatsächlich ist die Tatsache, das finde ich schon faszinierend, seit 34 Jahren in der Rhön eine Gaststätte zu betreiben, die bis heute funktioniert. Oder nennt man das Gaststätte? Ja, es ist ein Grillrestaurant und es funktioniert. Und da können wir ja auch tacken sogar immer. Ich nehme euch immer ganz gerne als Beispiel, wenn wir so auch über die Rhön ja sprechen, weil es gibt ja auch die Schwierigkeit eben in der Rhön, wie es in allen anderen Regionen ja auch gibt, das Aussterben der Landgasthöfe etc. pp. Und meine Theorie dazu, relativ simpel, überheblich, aber die meisten bewegen sich nicht. Die meisten machen ihr klassisches, ich übertreibe immer Schnitzel mit Pommes und Salat und erwarten, dass die Leute das dann total feiern. Was ihr macht, ihr findet euch trotzdem auf eure Art und Weise immer wieder neu und immer wieder hat man so ein kleines Event. Ihr seid ja auch so eine kleine Event-Location. Jetzt fängst du mit Grillkursen an, wo du sagst, hast eine geile Halle gebaut.
Ich finde das gerade faszinierend, du sagst, also wir finden uns immer neu, machen neue Sachen. Aber du isst die ganze Zeit nur Leiterchen. Vielen Dank für so kreative
Gäste. Basinga.
Nein, ich glaube aber, was ihr
macht. Ja, aber schön bei euch. Dann danke für die Zeit. Dann kommt gut nach Hause.
Ab in die Rhön. Macht's schön gut. Nein,
ich bin so ein typischer Rhöner Heimscheißer. Ne? Was der Bunny kennt, der Flitter nicht. Ich esse einfach das, was ich kenne, halt. Fertig.
Du, Felix, ich bin bei dir, mir geht's genauso. Ich habe so meine 3, 4, 5, 6, 7 Restaurants, wo ich ganz gerne reingehe. Ich weiß genau, was ich da essen werde.
Und ich meine,
kann mir die schönste Karte schreiben, sei mir nicht böse, mach mir die Pizza so und so, wie immer.
Und was ich geil bei euch finde, und das auch an deine Schwiegereltern noch, nochmals, hat sich ja in den letzten Jahren, und ich mag das behaupten zu dürfen, auch wenn ich noch nicht so lange in der Gastro wie du jetzt tätig bist, aber ihr habt euch entwickelt, ihr habt euch einfach, und wenn es, das fing ja schon damals an, seit wann kann man sich auf eurem Teich da Paddelboote ausleihen? Dann konnte man Schlittschuh bei euch laufen, dann habt ihr eine Bühne dahin gezimmert, dann gibt's da Bands im Sommer, dann hast du zwischenzeitlich, habt ihr mit dem Eskler Partys da veranstaltet, was ja auch vielleicht wiederkommt. kommt. Dann habt ihr, wo ich letztes Jahr teilhaben durfte, fand ich riesig, mit Supercraft ein Event gehabt. Das fand ich bis heute einen super tollen Abend. Du machst geile Hochzeiten da und. Da erinnere ich mich an so eine kleine Hochzeit, wo, ja. Naja, und
Hallo Robert.
Hallo Robert. Da muss ich eben nochmal ein Hühnchen mit dir rupfen, aber das können wir später noch rupfen. Das weißt du auch. Der Robert Groß hat es geschafft. Ich kreise hier viele Dinge gerade weg und dann höre ich auf zu reden. Der hat es geschafft und ich weiß nicht wie, dass der so viel Respekt vor dem hat, dass wenn er auf ein Catering fährt, wo er weiß, dass Robert Groß Gast oder Fotograf ist, da kann das geilste Menü geschrieben sein. Er hat auf jeden Fall eine Portion Leiterchen für den Groß dabei.
Nein,
das ist ja geil. Das ist nicht schwierig. Ja, der Robert ist ein ganz lieber Freund und ich weiß genau, der hat in der Knesecke einmal, ähnlich wie du, immer Leiterchen, einmal einen Burger gegessen und sagt, Michel, war in Ordnung, das nächste Mal wieder Leiterchen. Dann war diese legendäre Hochzeit, es kam zur Menübesprechung, was darf ich denn kochen, was soll ich denn machen? Ja, Leiterchen. Sag ich, Robert, das ist eine Hochzeit. Wir machen nicht nur Leiterchen. Salat? Ja, wir machen was anderes. Wir haben uns dann geeinigt, wir haben noch ein bisschen Lachs gesmogert und so weiter. War eine wunderschöne Hochzeit, muss ich wirklich sagen. Und eben, ich weiß, der Robert ist nicht nur da, der isst nur keine Leiterchen. Mir ist passiert vor 5, 6 Jahren auf einem Privatfeier, 40. Geburtstag. Ich habe mir einen Wolf gekocht. Garnelen, Filet, alles da. Robert kommt rein, ich hole die Portion Leiterchen raus, Röhnschlamm, Robert, guten Appetit. Robert geht raus, innerhalb von 3 Minuten, 10 Mann, wo gibt's die Leiterchen? Das heißt, meine Freunde, ich koche mir einen Wolf, ihr esst jetzt Filet. Es gibt nur eine Portion Leiterchen. Das ist halt Segen und Fluch dieser Leiterchen, ja, dieses Röhnschlamms. Aber es ist was Schönes und ich glaube, das macht ein Kochen aus, ein Restaurant aus, eine Mischung zwischen Tradition und Innovation.
Absolut.
Ich habe mich als Koch immer wieder weiterentwickelt, teilweise autodidaktisch, oder du siehst einen Trend und sagst, oh, kann ich eigentlich auch. Nimmst das auf und das Schöne ist, dass unsere Gäste, außer Robert und Felix, das mitmachen.
Und Mischa.
Und Mischa, genau.
Und Lasse.
Also ein paar Gäste machen das mit und sagt, wenn er es auf die Karte schreibt, das schmeckt so. Den größten Erfolg hat man eigentlich, wir haben früher das Jägerheim betrieben, die Familiengeschichte gastronomisch geht ja weiter, dass wir jetzt seit 78 Jahren in der dritten Generation selbstständig sind und Gastronomie betreiben. Und da hatten wir früher, wenn wir angefangen haben, vor 20 Jahren, 22 Jahren der Selbstständigkeit, hat man viel Ethno-Küchen gemacht.
Was für Küchen?
Ethno-Küchen.
Das sagt mir gar nichts.
Afrikanisch, Spanisch und so weiter.
Okay. Einflüsse. Warum Ethno?
Weil du diese ethnischen Einflüsse übernimmst und ein bisschen neu gestaltest.
Jetzt okay. Sorry, wenn ich blöd frage, aber das.
Und ich hatte damals einen guten Stammgast, das war der Rudi Gabriel. Rudi Gabriel war damals schon weit über 70. Kam ja mal abends vorbei, hat einen Whisky mit mir getrunken. Und der hatte lang in Afrika gelebt und gearbeitet für die deutsche Botschaft. Und sagt, Michel, du machst doch immer alle möglichen Aktionen, mach doch mal afrikanisch. Da sage ich, Rudi, afrikanische Küche habe ich keine Ahnung, muss mir helfen. Am nächsten Tag kam der Rudi rein mit Kochbüchern, das kennt ihr, die jüngere Generation, nichts mehr, so in Papierform.
20, nicht mehr, nicht
20
mehr,
Kochbücher.
Nichts mehr, ist fränkisch, nichts mehr.
Mach nichts.
Mit
Post-its.
Ich habe dann,
irgendwo angefangen zu kochen und zu gucken und hin und her einen Rudi angerufen. Rudi, was ist Che, kriegst du nicht in Butter. Ich habe mich da so rangetastet und dann war ich so weit, Rudi und seine Frau, die Hanna, eingeladen, abends zum Abendessen. Probiert mal, konnte ich so lassen. Und das war komischerweise damals die bestlaufende Aktion im Jägerheim. Wir haben afrikanisch rauf und runter gekocht, also diesen Einfluss der afrikanischen Küche mit drüben Lebensmittel gemacht. Und dann habe ich ja immer schon ein sehr großes Selbstbewusstsein gehabt und habe gesagt, komm, wir machen einen afrikanischen Degustationsabend mit 7 Gängen und rausgefeuert, abverkauft wie verrückt. Wir hatten, die Svenny hat damals das ganze Jägerheim noch mit Palmen dekoriert, man konnte Schnitzereien und so weiter. Wir hatten 2 Trommler da, der Empfang lief, es wurde getrommelt und plötzlich kamen bei den Gästen 2 Afrikaner rein. Ich denke, mein Freund, das geht jetzt völlig in die Hose. Du warst noch nie in Afrika, hast das Maul aufgerissen.
Mach's schön auf die Hose.
Und jetzt kommen die 2 Afrikaner. Der Abend ging so aus, dass kurz vorm Dessert der eine Afrikaner zu mir in die Küche kam und sagte, Michel, du magst das Hähnchen genau wie meine Oma, ich brauche das Rezept.
Oh, das ist aber ein geiles
Kompliment.
Das ist geil. Das ist gut.
Ja, ein höheres Kompliment gibt es ja nicht als der Vergleich mit der Oma.
Mit der Oma, absolut, ja.
Das trifft uns aber auch, deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, Kochen, Heimatgastronomie, Röhner Gastronomie ist immer so ein Stück Heimat eigentlich soweit. Und man hat teilweise Gerichte, die muss sich verändern. Das ist Zeitgeist drin, das sind modernen, die entstehen. Burger vor 4, 5 Jahren gekommen. Wer hätte vor 10 Jahren daran gedacht, dass ich einen Burger Medium oder Englisch bestellen kann? Hätte niemand gemacht. Ich kann das Ding ja nur von den Fastfood-Ketten. Das war ein Trend. Und ich schaue mir das immer an, ich beobachte das, da kannst du mal ausprobieren. Du musst natürlich einen Testballon loslagen, wird es angenommen, wird es nicht angenommen. Aber dann ist oftmals, und das beste Beispiel ist das Gänseessen zu Weihnachten. Da muss ich nichts dran verändern, wir machen da ganz klassische Rezepturen. Es muss schmecken wie bei der Oma, bei der Mama. Damals, das sind Kindheitserinnerungen, geschmackliche Erinnerungen, die möchte ich wieder erleben. Ja. Und deswegen immer dieses Spagat machen, alles neu, modern. Einmal schauen, was ist erhaltenswert, was ist Veränderung. Mhm. Dann kommt dieses Zitat wieder, Tradition heißt nicht das Beweihräuchern der Asche, sondern es ist die Weitergabe des Feuers. Aber einige Sachen sollten dann wirklich der ruhende Boden in der Gastronomie sein.
Wie schreibst du? Schreibst du so deine Karten? Oder ich empfinde ja eher bei dir, dass du, oder bei euch, dass ihr vom Grunde her eine feste Karte habt, diesen ruhenden Pol, heißer Stein, Rumsteak gibt es bei euch halt eben, Grillrestaurant, Leiterchen. Aber du hast ja auch viele Aktionsgerichte damit dabei, aber du hast ja auch immer wiederkehrend jetzt dann in dieser festen Karte immer wieder neue Gerichte mit dabei. Ich weiß, da sind wir beide mit unserem Betrieb oder mit einem Betrieb, bin ich auf jeden Fall mit drin, dass wir im Grüner Scham verankert sind. Auch da wieder das Thema Region, Rhön, nachhaltig etc. pp. Aber wie schreibst du dann solche Gerichte? Oder setzt ihr euch da auch im Team zusammen? Oder gibst du das klar vor? Oder wie läuft das bei euch ab? Oder sind es einfach immer so, geil, ich hab Bock drauf, wir probieren mal?
Macht die Svenja und ich eigentlich. Die Svenja hat eine Idee oder ich habe eine Idee. Und dann besprechen wir das. Speisekarten, ja, du probierst einfach aus. Oder bist beim Einkaufen im Großhandel und siehst einfach eine geile Ware. Und denkst, wo will ich haben? Ab im Transporter und dann auf dem Weg nach Hause entsteht das Gericht. Oder auch was auszuprobieren, einfach experimentell ranzugehen. Das mache ich heute noch so. Und die Kartengestaltung macht die Svenja. Wie Köche neigen dazu, immer sehr blumig zu schreiben. Geschüttelt. Und die Svenja bremst mich immer aus. Deswegen macht die Svenja das seit 20 Jahren. Einfach nur Produkte, Slash und gut ist.
Fertig. Aber die Gerichte, also das ist dann bei euch so intuitiv, ihr seht ein geiles Produkt oder habt eine Idee, ist es auch so, dass Lieferanten auf euch zukommen und sagen, hier, ich hab da was, legt mal los, Bock drauf, oder ist es tatsächlich, dass du sehr innovativ damit arbeitest?
Weniger, aber ab und zu sagt auch ein Lieferant, ich habe da ein neues Produkt, probier's mal aus, stellt mal ein Muster hin und dann gehen wir einfach da ran so.
Geil.
Im Moment die neue Ausrichtung der Gnesecke, wir haben das angesprochen, Rhöner Scham, Nachhaltigkeit, ist halt, dass wir uns noch nachhaltiger aufstellen wollen. Mich reizt das Thema vom Nose to Tail zu arbeiten, ganzheitlich zu verarbeiten, dass wir sagen, nicht nur die Edelteile in der Gastronomie, sondern auch mal eine Zunge zu zeigen, auch mal ein Bürgermeisterstück zu zeigen. Da müssen wir aber die Gäste mitnehmen und wir müssen dann, da muss ich mich als älterer Küchenchef auch wieder neu erfinden, um zu sagen, pass auf, wie kann ich eine Zunge zeitgemäß gestalten? Wenn ich das jetzt wie mache wie vor 30 Jahren, das wird keiner essen.
Nein.
Aber das hinzukriegen, da reizt sie mich, da fordere ich mich nochmal raus und mache dann auch viele Experimente. Wir haben jetzt eine Gruppe gegründet, die heißt BMW, Bauer, Metzger, Wirt. Und da haben wir uns ganz klar zusammengesetzt, wo siehst du mich, wo sehe ich dich? Das ist ganz wichtig in solchen Kooperationen, weil ich habe auch gesagt zu meinem Landwirt, der Dominik Hess, du musst mir deine Edelteile nicht verkaufen, die kannst du am Privat teurer verkaufen. Ich bin Wiederverkäufer, ich kann nicht für ein Steak in der Gnesecke 40, 50, 60 Euro nehmen. Das sind wir nicht, das will ich auch nicht sein.
Ja.
Wo siehst du mich? Und dann haben wir gesagt, okay, er sieht mich an Knochen. Ja, cool, ich kann suppen, ich kann soßen, ich kann Glas machen und so weiter. Und da gehen wir jetzt ran, eigentlich so, dass wir sagen, in diesen Dreierlei, auch mit dem Metzger, wo ist er stark, wo bin ich stark, dass wir da eine Symbiose aufbauen, die eigentlich aber Testballon und vielleicht, wenn es funktioniert, auch Vorbild sein soll für andere Gastronomen, die sich auch an den Landwirt suchen, die sich auch an den Metzger suchen und sagen, pass auf, lass uns diese Tiere sauber verarbeiten, am besten in der Rhön geboren, aufgezogen, geschlachtet und auch in der Region komplett gefuttert. Und das wäre nachhaltige Gastronomie, nachhaltige Landwirtschaft. Ich glaube, mehr Umweltschutz könnte man gar nicht machen.
Bin ich vollkommen bei dir, absolut.
Ja. Der Gast muss es mitgehen und ich glaube, die Zeit ist reif dazu. Und im Moment, wenn jetzt, es hört sich jetzt immer so abstrakt an, aber wenn ich sage, ich forme jetzt einen Grillteller Gnesecke und da sind maximal 100 Gramm Edelfleisch drauf, Rindfleisch, dann machen wir einen schönen Rinderkebab dazu, Hackfleisch. Und dann machen wir ein Bürgermeisterstück, so wird gegart, kurz über den Grill gezogen, dann haben wir ja fast schon diese Fleischaufteilung, die wir brauchen soweit, um ganzheitlich zu vermarkten. Das ist eine Methodik, die mich antreibt und das soll auch im Catering reinkommen, dass du ein, zwei Konzepte hast, heute nur maximal 100 Gramm Edelfleisch und der Rest so, was die Natur uns bietet.
Ich Ich finde das ganz geil. Ich finde, also für Nose Hotel bin ich auch ein totaler Freund davon. Für uns jetzt nicht so relevant, weil wir ein anderes Konzept fahren eben in den Betrieben. Aber ich finde das super interessant. Ich wüsste, als Konsument hätte ich ein bisschen Probleme damit, weil es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach nicht mag. Da sind viele Innereien, da kannst du mich fast mit jagen. Aber ich finde es insofern interessant. Wir haben zum Beispiel auch einen Lieferant bei uns in den Betrieben, der unser Metzger Paul, der arbeitet ähnlich, kennst du sicherlich, der arbeitet aber ohne Konservierung und Farbstoffe, hat alles, und das hat er auch getan, der hat uns eingeladen, dann haben wir uns das mal alles angeguckt, waren wir bei seinem Rinderzüchter, bei seinem Schweinezüchter, bei dem er überwiegend kauft. Und allein die Aussage fand ich interessant von ihm, der sagt, pass auf, ich habe jetzt so und so viele Rinder und dann habe ich so und so viele Lenden, die ich verkaufen kann. Und dann habe ich auch nicht mehr. Das war's das. Weil das Rind hat nur so und so viele Lenden. Punkt, fertig, aus. Und wenn die aus sind, sind sie aus. Dann kannst du aber was anderes noch haben von dem Tier oder. Und bis das Tier dann aufgebraucht ist, ist es halt dann da. Das fand ich eine nachhaltig super Geschichte. Und das muss einem auch mal so bewusst werden. Wir leben ja in einem Konsum, der ist ja pervers eigentlich. Du gehst in den Supermarkt, egal welcher, und hast immer alles zur Verfügung. Und wenn man das wieder ein bisschen runterfährt, und dann ist es ein geiler Step dahin, weil auch in der Gastronomie erwartet der Konsument ja erstmal, der Gast, dass er immer sein Stück Fleisch oder sein Gemüse oder was auch immer bekommt. Ich war letztens erst in einem Restaurant, länger jetzt her, die sehr saisonal arbeiten oder auch sehr saisonal, sehr regional arbeiten. Habe ich hier mal eine kleine Runde schon mal erzählt. Und das Geile fand ich daran, die haben zum Beispiel keinen Pfeffer da gehabt, weil sie gesagt haben, das Gewürz gibt es bei uns in der Region nicht. Wir müssen das anders hinbekommen, die Gerichte dann irgendwie so darzustellen. Mhm. Und habe ich letztes Mal erzählt. Dann habe ich einen Blumenkohl gegessen. Mhm. Einen simplen Blumenkohl. Das haben die aber geschafft, geschmacklich so geil nach vorne zu bringen. Das war ein Highlight, diesen Blumenkohl zu essen. Und das ist ja das Interessante, wenn du damit dann arbeiten kannst, aus der Region dann auch noch, und da bin ich völlig bei dir, dass vielen, viel umweltfreundlicher geht es gar nicht. Am besten wäre es noch, wenn du fast eigentlich reinführst, Tier, aber da so weit wollen wir nicht gehen. Und du hast ja bei dir um die Ecke, sind ja schon die, also ich meine, der Bäcker ist zum Beispiel, wo du auch deine Baguettes und sowas herst, ist ja, da kannst du ja hinspucken quasi.
Also wir versuchen natürlich höchstmögliche Wertschöpfung aus der Heimat, aus der Rhön zu bekommen. Wir müssen aber da ein bisschen, glaube ich, lernen dazu. Soweit. Wenn wir jetzt anschauen in Japan, wenn ich es richtig weiß, in Japan, die Japaner haben 93% eigene Lebensmittel. Die importieren ganz wenig. Und die leben das, die zelebrieren das. Und wenn es dann im Herbst eine Nashi-Birne gibt, dann gibt es diese Nashi-Birne 6 Wochen. Und dann gibt es wieder als Westliche keine Nashi-Birne. Und ich war jetzt letztes Jahr, durfte ich mal für die hessische Landwirtschaftsministerin grillen in Wiesbaden. Da ging es auch um Nachhaltigkeit, um Bio und so weiter. Und dann habe ich aber auch gesagt, pass auf, ich argumentiert falsch. Jeder hat Angst, dass das die Ware nicht mehr verfügbar ist. Dass ich dann diese Nashi-Birne ganzjährig bekomme oder was auch immer. Nein, wir müssen anders argumentieren. Die schönste Erdbeere, die geilste Erdbeere, die wir jemals gegessen haben, das ist doch die Erdbeere aus einem heimischen Garten im Sommer, von der Sonne gereist, schnappt ein bisschen Sand dran. Das ist ein geschmackliches Erlebnis. Das treibt uns alle um aus unserer Kindheit. Diesen Geschmack können wir jetzt alle fast schmecken soweit. Und wenn ich jetzt im Dezember mir aus dem Einzelhandel Erdbeeren mitzunehmen, dann nehme ich mir ein Stück Lebensfreude, ein Stück Genussfreude. Und das muss die Argumentation sein, wenn wir uns selber einschränken, erfahren wir mehr geschmackliche Highlights, mehr Sinnesfreude. Da müssen wir wieder hin.
Ich bin da viel rationaler, das bringe ich mit meinen Kindern, probiere ich das beizubringen. Ich kaufe keine Erdbeeren in der Zeit, wo es die hier nicht verfügbar gibt. Einfach aus der Tatsache, die Diskussion habe ich aber mit meiner Tochter.
Ich weiß,
Tochter.
Was du meinst, wenn man das jetzt zum Beispiel...
Du brichst mich gerade voll. Entschuldigung, bitte. Jetzt will ich auch nicht mehr. Erzähl du weiter.
Nein, bitte sag.
Nee, leck mir am Arsch.
Du kaufst keine Erdbeeren mehr.
Ich muss mal kurz mal zwischenfragen, was mir die ganze Zeit so auffällt. Sag mal, hörst du den Michel richtig gut? Weil ich habe mir schon überlegt, ob ich dieses Mikro ins Bad reinmache.
Ich habe das schon sehr tief an dem Bändel dran gehangen.
Ja, aber ich finde, man hätte es so schön in den Bad reinmachen können eigentlich. So, Harry, Entschuldigung, ich möchte nicht mehr. Also bin ich ein bisschen bockig.
Nein, ich habe gerade überlegt, natürlich, also weil ich kann das voll verstehen, wenn es monatelang irgendwas nicht gibt und mir fallen jetzt aber tatsächlich nur 3 Sachen ein, bei denen das in Deutschland so ist, dass so Saison-Dinger, mein Ding einfach Spargel, Erdbeeren, was du schon gesagt hast, und Kürbis tatsächlich. Und sonst so richtig flächendeckend, dass es, also ne, Leute, die sich viel mit Lebensmitteln beschäftigen und sehr saisonal essen, klar, aber so die breite Masse, das, was du gerade gesagt hast, Macht das ja nur bei ganz, ganz wenig Lebensmitteln eigentlich.
Du, ich mache das auch nur bedingt, gebe ich ehrlich zu. Also bei mir findet seit Jahren ein gewisser Wandel statt. Mhm. A, durch meine Frau, weil sie Vegetarierin ist, da was den Fleischkonsum betrifft, der war katastrophal, als wir uns kennengelernt haben. Der ist besser geworden. Meine Frau ist jetzt keine vehemente hier Hardcore-Vegetarierin und jetzt AA, aber da fängt ein Bewusstsein an, nachzufragen, wo kommt's her und. Ne? Und dann auch zu sagen, ich kaufe dann auch mal an der Theke oder beim Landwirt ums Eck und bin auch gern bereit, 2-3 Euro mehr zu bezahlen. Und was ich sagen wollte mit meinen Kindern, ich weigere mich dagegen, allein dieser rationale Gedanke Nachhaltigkeit, wenn ich da Erdbeeren kaufe, auch jetzt noch im Januar, Februar, und da steht aus Spanien draus, denke ich mir, ist das denn Sinn und Zweck? Das gibt's halt dann gerade nicht hier und ich muss doch nicht das so rantreiben, dass ich nur, damit ich jetzt Erdbeeren essen kann, diese Schale aus Spanien dann kaufe. Und das sage ich auch ganz bewusst meinen Kindern, wo ich dann sage, dann gibt's, dann verzichte ich da drauf. Und das ist der Hebel, den wir bewegen können als Konsument, um der Industrie zu zeigen, wir wollen das nicht mehr, anders geht es nicht. Umso mehr wir da konsumieren, umso weniger wird es eingeschränkt. Also müssen wir da einfach dran gehen. Und da bin ich bei dir. Dann kommt ja, das ist das Subjektive, da bin ich voll bei dir. Und da freut sich meine Tochter dann zum Beispiel total drauf, wenn es dann jetzt im Sommer ab auf die Erdbeerfelder geht und dann kannst du deine Erdbeeren, allein die Tatsache, da kannst du einen Korb voll machen und dann die anderen 5,5 Kilo, die du da reingefuttert hast und du kaum noch dich vom Feld bewegen kannst, da fragt ja kein Mensch nach. Das war einfach ein kleines Erlebnis, ein Geschmackserlebnis. Und eigentlich hast du dann keinen Bock mehr auf Erdbeeren, weil du hast schon so viel gegessen. Aber das ist viel geiler dann. Ne? Sowas ist dann einfach schön. Und dann, ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr hinkommen. Um da
letztendlich, was wir ein bisschen auch verlernt haben, man kann ja diesen Geschmack des Sommers, des Frühjahrs auch konservieren. Das erzähle ich immer bei den Grillkursen. Wenn wir offen durch die Natur gehen, wir haben jetzt die Bärlauchsaison abgeschlossen, man schnappt sich einen Bärlauch, wenn man es darf, also haushaltsübliche Menge, nicht, dass jetzt alle mit dem Rasenmäher nächstes losgeht und dann die halbe Rhön abmäht und sagt, Bärlauch kann ich verkaufen.
Nein. Der Miguel hat gesagt.
Ja.
Der Miguel von der Kniesäcke.
Wenn man den Unterschied zwischen Maiglöckchen und Bärlauch nicht kennt, nicht nachmachen. Aber wir gehen auch raus, wir haben einen Privatwald, da dürfen wir rein, da haben wir uns auch dann geeinigt, dass wir es machen dürfen. Man geht raus, sammelt diesen Bärlauch, wäscht ihn gut und jetzt noch mal einen kleinen küchenfachlichen Tipp. Dann schneidet man diesen Bärlauch klein oder kann ihn auch fleischwolfen, wenn man nicht so gut mit Messer umgeht. Man wiegt diese Masse ab und dann kommen 8% Salz drunter. Und dann gibt man ein bisschen Öl drauf und dann hat man ein selbstgemachtes Verarbeitungspesto. Dieses Pesto könnt ihr im Keller ein halbes Jahr bis ein Jahr lagern. Jetzt habt ihr irgendwie im Garten so viel Schnittlauch. Also gehe ich hin, waschen, kleinschneiden, Salz drauf, Öl drauf.
Und so auch wieder 8%?
8%.
Und so kann das, man, die magische Grenze?
Das ist die magische Grenze. Das verhindert die Gärung und so weiter. Und so kann man den Sommer konservieren. Man kann auch, wenn man im Erdbeerfeld ist, danach heimgehen und macht Erdbeermarmelade. Mhm. Dann holt man im Dezember eine Erdbeermarmelade raus und erinnert sich an diesen Sommer. Das ist was Sympathisches, was Schönes und so weiter. Und da hat man selbstgemachtes Produkt.
Voll.
Mit dem Pesto oder mit den Kräutern. Ich kenne noch von der Mama auch das Einfrieren. Oh, im Dezember, wo ist der Schnittlauch? Ganz unten, na, war doch noch Schnittlauch. Und dann kommt irgendwie das Beutchen und dann zerplatzt. Mit dem Pesto hast du die Vorrat, du gehst rein, Löffelchen rein, Vinaigrette im Dezember und du hast ein frisches Produkt. Mhm. Ich glaube, dann kommen wir wieder Heimatküche, dann kommen wir der Wertschätzung gegenüber, dass ich das Produkt pflege. Ich habe es selber verarbeitet, weiterverarbeitet. Und dann freue ich mich auf das Produkt. Und dann habe ich eine Wertschätzung.
Aber ich glaube, da spielt Zeit auch einfach eine Rolle. Das muss auch wieder kommen. Die Leute müssen dafür sich Zeit nehmen. Ne? Und das dann, aber da bin ich vollkommen bei dir. Ich selber nehme dafür keine Zeit, aber du hast völlig recht, dass man das einfach mal bewusster wahrnimmt und das dann für sich konserviert und sich dann darüber wieder freut, wenn es dann auch das im Winter gibt. Aber Zeit. Das fängt ja schon damit an, ich koche eigentlich echt gerne. Ne? Aber wann mache ich das in letzter Zeit? Oder generell? Und dann denkt man, ah nee, komm, und dann nimmst du doch noch irgendwo schnell was mit oder isst schnell da was, fertig. Aber eigentlich mache ich es voll gern. Und ich finde es ja auch was total Schönes, wenn du einkaufen gehst, dich damit auseinandersetzt, dann überlegst, was machst du. Und ich dann auch noch, das ist mein Spiel, ich probiere dann immer noch irgendwie nochmal so was Neues auszuprobieren, so einen Hauch nochmal reinzubringen. Und ich glaube, damit könnte es nochmal einen Tacken anders, geiler werden. Mhm. So, und das macht ja auch Spaß, aber du brauchst Zeit dafür. So, und dann, das ist halt, glaube ich, auch noch die Schwierigkeit dabei.
Das ist mir durchaus bewusst, dass in der heutigen Zeit diese Zeit zu Hause weniger geworden ist. Alles geht schneller, jeder muss schneller funktionieren. Aber wenn man ein paar Tricks und Kniffe beherrscht, zum Beispiel auch bei den Kochkursen, Grillkursen, einen Soßenansatz, wenn man macht, es dauert 4 Stunden Kochzeit und so weiter, macht man natürlich jetzt, ich komme nicht nach Hause und sage, ey, ich will halt auch mal Schnitzel.
0 Uhr essen wir dann zu Abend.
Ja. Ich hätte das erst mal eine Grosche hören. Nee, das funktioniert nicht. Aber man kann das ein bisschen komplexer machen. Einmal eine Soße angesetzt, kann man überall googeln, wie das geht soweit. Ohne Tomatenmark bitte. 4 Stunden kochen lassen, dann hat man mal...
Warum ohne Tomatenmark?
Wenn man eine Glas Deviante machen.
Gesundheit, bitte was?
Eine Glas de Viande.
Aha, genau. Harry?
Das ist auch...
Glas de Viande.
Da nimmt man diese 8 Liter Soße, die man gekocht hat, die köchelt nebenbei am Herd, passiert die ab, also durch ein...
Da passiert, das kann ich, da bin ich wieder dabei.
Da passiert
was. Da passiert was. Wieder mit dem, ist das jetzt wieder mit dem, wie warst du gesagt, mit dem weichen P oder mit dem harten B?
Hartes B.
Das harte B.
Die Bauerbäumen-Präsentation, ja genau.
Die Bauerbäumen-Präsentation, da passiert man das.
Ja. Und dann nehmen wir diese 8 Liter Soße und lassen die nochmal um 80% reduzieren. Ja. Dann hat man eine Schübastöse.
Das war aber gerade ein anderer Begriff. Was hat was gerade?
Glas de Viande. Glas de Viande, Schübastöse, hat die Industrie vorhin. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, alle großen Köche, bekannten Köche, verkaufen mittlerweile einen Kalbsfond, einen Rinderfond für horrende Summen. Jetzt habt ihr das gemacht, jetzt geht das ins Glas oder am besten auch in den Eiswürfelzubereiter. Einfrieren. Jetzt bist du gestresst, kommst nach Hause.
Kannst du fertig
machen. Magst du Ding ins Kriegen, zweimal reinklicken, bisschen Wasser drauf, Sahne, du hast eine geile Soße.
Sahne? So. Du nimmst keinen Tomatenmark, aber Sahne.
Wenn du eine Rahmsoße machen möchtest, brauchst
du einen Rahm-Sahne.
Ich hab einen kurz.
Bist du eigentlich uns noch gefolgt?
Ja. Ja. Da kommen wir nämlich zu meiner Anschlussfrage, die ich eigentlich
schon... Wie geht Soße Hollandaise?
Wobei, das kannst du mir nachher nochmal in Ruhe erzählen. Aber die dich noch nicht kennen, haben es jetzt auf jeden Fall rausgehört, du bist Koch.
Ja.
So, kannst du uns ein ganz kleines bisschen zu deinem Werdegang und wie du jetzt zur Knesek, die es schon 34 Jahre lang gibt, gekommen bist, erzählen?
Liebe.
Zu beiden. Also,
wie lange haben wir Zeit? Nein, ich mach's kurz. Also,
geil, wenn er mir gesagt, ich mach's kurz. Ne? So,
ich hab irgendwann
heute.
Und du meinst ja, dass du der Richtige bist, der das kritisieren darf.
Also ich hab hier, also in sowas, da meist, also da, warum ich?
Hä? Und nochmal. Das ist Felix Lieblingssatz.
Nee, lange Rede,
wenn man gerade denkt,
Rede,
jetzt kommen wir mal zu das. Wort,
ja, genau,
sagt, setzt der Felix noch ein zweites Mal. Und nochmal. Nein, bitte, erzähl uns, hey.
Ich habe als Kind schon sehr gerne gekocht. Und ich habe da damals mit 8, 9, 10 Jahren ein legendäres Rezept gehabt für einen schwäbischen Apfelschlupfkuchen.
Mhm.
Runter, am besten im Garten, Herbst, 2 Bäume vom Baum getreten, Apfelschlupfkuchen gemacht. Und dann habe ich einmal Schrei losgelassen, dann kam die Familie zusammen, Kaffee, frischer Apfelkuchen aus dem Ofen. Ich habe das schön gefunden, jeder hat sich gefreut, es war da was Tolles. Und das ist eigentlich die Intention, warum ich Koch lernen wollte.
Mhm.
Einfach, du magst was Geiles und magst Menschen glücklich. Und diese Intention, die treibt mich heute noch an. Ich war dann damals der Erste in der Familie, der in die Gastronomie gewechselt ist. Ich wollte dieses Handwerk erlernen. Schulnoten, muss ich sagen, die ersten 6 Jahre in meiner Schulausbildung habe ich mich taktisch zurückgehalten.
Das jetzt, wie nennt man das? T?
Im Endspurt.
Das T und
das K?
In Deutsch war ich der Beste. Ne?
Und das, wie nennen wir das K? Bei
das
taktisch?
Weiß ich nicht.
Und ich hatte dann eigentlich relativ oder ein sehr gutes Abschlusszeugnis. Meine Eltern haben gesagt, pass auf, mach Abitur, mach mittlere Reife. Jetzt sage ich, nee, ich will Koch lernen. Ich bin mit Hauptschule raus, habe eine Ausbildung gemacht in einem kleinen Familienhotel, 50 Kilometer weiter von mir. Ich bin also im ersten Jahr noch mit dem Mofa hingefahren, auch bei Windes und Kälte. Und ja, habe dann das erste Mal in meiner Ausbildung, am ersten Tag in meiner Ausbildung eine gastronomische Küche gesehen. Ich kannte vorher nur die heimische Küche von Mama in Eiche rustikal und Deckchen und Blümchen und bin da rein und sage, okay.
Huch.
Die ersten 3 Monate habe ich mit der Gesamtsituation doch ein bisschen schwer getan. Es war damals auch eine andere Zeit in der Ausbildung mit Arbeitsbelastung, Stundenbelastung, Umgang mit jungen Mitarbeitern. Das ist Gott sei Dank alles vorbei. Dann habe ich aber gemerkt, es macht Laune. Habe dann nach meiner bestandenen Excel-Prüfung, da wollte ich die Welt mal kennenlernen. Ich wollte mich ausprobieren. Und das kann ich nur jedem jungen Koch vorschlagen. Also ich vergleiche immer Gastronomie mit Automarken, mit Autotypen. So, weil es gibt den VW Passat, gehobene Mittelklasse, da habe ich gelernt. Jetzt wollte ich mal in so einen Sportwagen rein, in so einen Ferrari. Also Würzburg 16 Punkte Gourmillon. Ich habe vom Küchenfachlichen sehr viel dazugelernt, habe gemerkt, das ist nicht meins. Dann bin ich unter anderem nach Fehmarn. Großgastronomie, 4000er Veranstaltung. Du kommst aus einem kleinen fränkischen Hotel, wo schon die Küche im Anschlag ist, wenn eine Hochzeit kommt mit 100 Personen.
Mhm.
Plötzlich erlernst du da oben 4000 Mann. Okay, geht. Aber ich habe alles so ausprobiert und dann bin ich rumgedingelt gemacht und damals gab es noch die Wehrpflicht. Und ich wusste, die Bundeswehr kommt auf mich zu. Ich wollte damals nicht verweigern. Ich gehe zur Bundeswehr, ja. dann war ich auf Fehmarn abends ein Feierabendbierchen. Da muss ich dazu sagen, mein Auszubildender war Stufzreserve, mein Küchenchef war Oberfeldreserve und mein Hoteldirektor war Oberstleutnant der Reserve. Und die haben mir ein paar Tipps gegeben, ja, bewerb dich dann mal. Mhm. Also habe ich mich freiwillig zur Bundeswehr gemeldet, musste 2,5 Tage nach München zum Einstellungstest, psychologischen Fragen. War cool, war spannend. Also ich musste am ersten Tag einen Aufsatz schreiben, was erwarten Sie von Ihrem weiteren Leben? Und ich habe hingeschrieben, Spaß haben, solange ich noch jung bin. Kam gar nicht so gut.
Einverstanden.
Am letzten Tag hast du so ein Abschlussgespräch, 3 Psychologen sitzen vor dir, kommst rein und ich sehe diesen Satz, 3-mal rot markiert, 3 Ausrufezeichen. Und das war in München und da fragt mich der Psychologe im tiefsten Bayerisch, du weißt wohl schon, dass die Bundeswehr nicht nur Gaudi ist. Dann sage ich, ja, die Gaudi will ich ja Nachdienst haben. Auf jeden Fall haben sie dann festgestellt, nach einer halben Stunde Gespräch, dass ich ein psychologisch tiefschürfender Mensch bin. Mhm. Und dann bin ich gleich 2 Dienstgrade höher zur Bundeswehr gekommen. Hintergedanke war, 4 Jahre verpflichtet, dass ich den Meisterbrief bezahlt bekomme. Mhm. Dann habe ich meine Ausbildung durchlaufen in verschiedenen Standorten. Mein Stammtruppenteil war Hammelburg. Nach 1 Jahr Bundeswehr-Ausbildung zum Feldkorps-Unteroffizier und Führer kleinster Kampfgemeinschaften kam ich nach Hammelburg in meine Verwendung, habe 1 Woche gekocht und habe mich dann geweigert, bei der Bundeswehr zu kochen.
Oh.
Das war damals mit EPA, wer es noch kennt, die ältere Generation, es war nicht so richtig schön. Und die Art und Weise, wie mit Lebensmitteln umgegangen wurde, hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen bin ich zu meinem Kompaniechef gegangen und habe gesagt, pass auf, ich möchte gerne in die Ausbildung, ich möchte da in dieser Truppenküche nicht kochen. Dann hat er gesagt, okay, wir machen das so, wenn die Kompanie von Öwe ist, dann musst du in die Verantwortung, wenn Offiziersveranstaltung ist, musst du in die Verantwortung, aber du kannst in die Ausbildung. Und deswegen habe ich dann ein Dreivierteljahr war ich Ausbilder für Jagd- und Spähkampf, infanteristisch geprägt. Und dann war in meinem letzten Dienstjahr, war ich mal zufällig pünktlich beim Andrehen, was nicht immer wegen des Staus Hammelburg, also Stauregion.
Traffic, ähnlich wie New York.
Und dann war da eine Stellenausschreibung Kanada. Und ich bin nach Andrängen hoch zum Spieß und sage, pass auf, Kanada, hätte ich Bock zu? Sagt er, nee. Sag ich, wieso nee? Sagt der Michel, eine Nacht drüber schlafen. Und dann habe ich mich am nächsten Tag beworben, kam erst eine Ablehnung und dann ganz kurzfristig, 2 Wochen vorher, hieß es, Michel goes Kanada.
Ja, okay.
Dann bin ich schnell nach Hause, habe einen Kuchen gebacken. Ich weiß gar nicht, ob es ein Apfelkuchen war. Familie am Tisch und sagt, ich bin da mal ein Dreivierteljahr weg. Meine Mutter tierisch nervös und er hat dann immer gesagt, ich habe diesen Freiheitsdrang immer gehabt, der kommt nie wieder heim und so weiter. Und ja. Also Kanada rüber, ich habe von Kanada überhaupt keine Ahnung gehabt. Was du denn als normaler Deutscher kennst, ich habe bei Kanada alles hohe Berge, tiefe Wälder, Grizzlybären und so weiter. Wir kamen da an, Manitoba, flach wie ein Bügelbrett. Arschkalt, wir mussten übers Rollfeld laufen mit Halbschuhen, mit Barett. Ich habe gedacht, das Ohr fällt mir ab. Du bist 3-mal ausgerutscht. In den Bus rein. Im Bus bin ich dann irgendwann mal eingeschlafen. Nach 2 Stunden kamst du in diese Kaserne an. Da war eine kleine vorgelagerte Ortschaft. War ganz spannend. Also die haben die Besonderheit, die Autos der letzten 3 Generationen wie Gartenzwerge im Vorgarten auszustellen. Eine Szenerie, kalt, Winter, alte Autos.
Geil.
Mhm. Stimmung ging immer mehr runter.
Ich will nach Kanada.
Truppenküche. Empfang, es gab einen Gulasch, das konntest du nicht futtern. Und dann durften wir mit Seesäcken mit Koffer 500 Meter über geeiste Straßen zum Kompaniegebäude laufen. Mich hat es 3-mal richtig hingefeuert. Die Stimmung war richtig im Keller. Ich kam dann irgendwann an und da standen auf der Feldwebelstube 3 Dosen Warsteine. Da denke ich, okay, es wird besser.
Stimmung steigt.
Mach die Dose auf und das Ding schäumt und schäumt und schäumt. Im selben Moment kommt mein Stubennachbar vorbei und sagt, Michel, ist dein Bier auch abgelaufen? Guck ich drauf. Bier seit 3 Monaten durch. Sag ich, meine Freunde, wenn das Bier nicht schmeckt, bin ich morgen wieder zu Hause. Das war dieser Einstieg Kanada. Ich muss dazu sagen, wir mussten sehr schnell Verantwortung machen, reinkommen. Und ich habe dieses Land, diese Menschen lieben gelernt. Ich musste allerdings auch, ihr habt ja schon mein sprachliches Handicap mitbekommen.
Welches?
Dass ich nicht nur Hochdeutsch rede, sondern auch Fränkisch.
Ah, okay.
Jetzt musste ich nach 3 Tagen Kanada-Aufenthalt mit ein bisschen Schulenglisch musste ich eine kanadische Schicht führen. Und da sprach keiner Deutsch. Du hast also mit Händen und Füßen hast du da versucht, was zu machen. Ich habe am Anfang immer Garbage und Cabbage verwechselt.
Oh.
Wenn ich zu Küchenhilfe gesagt habe, geh mal hinter und putz 60 Kilo weißen Müll, kam das gar nicht so gut an. Haben sie aber auch verstanden. Ja, und dann bin ich da drüben gewesen, durfte richtig, richtig geil kochen. Wir haben sehr viele Staatsempfänger gehabt. Wir haben viele hohe Besuche gehabt und so weiter. Und es war ein Traum von der Arbeit. Jetzt wollten die mich unbedingt behalten, aber nach einem Dreivierteljahr hieß es Dienstzeit zu Ende. Also geht nicht nach Deutschland. Ich bin dann zurück zu den Gebirgsjägern, hatte noch 10 Tage Netto-Dienstzeit. Habe meine Küchenmeisterausbildung auch geplant gehabt. Und dann kam ein Anruf vom ersten Korps. Glas, wollen Sie nochmal nach Kanada? Der Standort Scheidow fordert Sie mit Nachdruck an. So, ich, alles gut. Habe ich Lust zu. Innerhalb von 2 Stunden war das geklärt. Also Dienstzeitverlängerung von SAZ-Soldat auf Zeit 4, auf 4, 3 Viertel. In 2 Wochen geht's los. Ich wieder nach Hause, Kuchen gebacken. Meine Familie gesagt, ich bin da mal kurz weg. Mutter wieder nervös, der kommt nie wieder heim. Dann war ich das zweite Mal drüben, 3 Vierteljahr. Und dann kam ein Chef irgendwo, wir haben Wintererprobung, Kraus Maffei, magst du im Winter hierbleiben? Ich kann, mach ich. Dienstzeitverlängerung, also dann SRZ 5,5, ich weiß gar nicht, was ich da war. Kraus Maffei kam rüber, Haubitze 2000 wurde erprobt, war im Winter Manitoba, war ein Erlebnis. Also ich habe erlebt minus 56 Grad.
Ach, Scheiße.
Das ist richtig heftig. Also ich musste dann morgens 500 Meter zur Küche laufen, morgens um 5. Du hast dich aufgemotzt, du hast spezielle Schuhe angezogen, Overall angezogen, dicke Handschuhe und eine Gesichtsmaske. Du bist aus dem Haus raus, du hast genau gewusst beim ersten Atemzug, wie viele Nasenhaare du hast. Nach 500 Meter hast du so die Küche aufgemacht und es war ein tolles Erlebnis. Dann war ich irgendwo im Februar, war meine Dienstzeit dann wieder zu Ende, Küchenmeister geplant. Im Januar kam mein Kompaniechef und sagt, Michel, ich bin total knapp mit Köcheln, magst du nochmal bleiben? Dann sage ich, ja okay, bleibe ich. Dienstzeitverlängerung, lange Rede, kurzer Sinn, aus diesen geplanten 4 Jahren Bundeswehr wurden dann doch 8 Jahre, 5 Jahre in Kanada. Zuletzt habe ich 2 Küchen geleitet drüben mit 25 Köchen, nach heutigen Wertmaßstäben gar nichts mehr zu bezahlen und 75 Küchen. Dann habe ich mich in dieses Land in Amerika verliebt gehabt und wollte nach Amerika eigentlich auswandern. Mein Major-Plan war, 1 Jahr in New York arbeiten, 1 Jahr in San Francisco, 1 Jahr auf Hawaii. Und dann wollte ich Michel Schnitzelhaus im Oregon aufmachen. Weil Oregon hat mich so geil fasziniert. Du bist dann langfahren, Natur, die kennst du gar nicht. Links Pazifik, urwüchsige Strände, vermoderne Bäume, Wale, Rocky Mountains hoch, warm, 3000er. Da habe ich mir das so infantil vorgestellt. Also, du machst Michel Schnitzelhaus auf, original Bratwurst mit Sauerkraut und Warsteiner Bier. Und morgen trinkst du einen Kaffee und überlegst dir, gehe ich jetzt surfen oder gehe ich snowboarden. Jetzt habe ich das Problem gehabt, ich wollte mich auch aus- und weiterbilden mit Küchenmeister und Betriebswirt und so weiter. Und das musste ich auf dieser Arbeit, auch in der Küchenführung, niemals Englisch schreiben. Ich habe eine deutschsprachige Sekretärin gehabt, die hat alles übersetzt. Dann habe ich mir gedacht, ey, wenn du jetzt in 2 Jahren deine Diplomarbeit in Englisch schreiben musst, das geht sauber in die Hose, meine Freunde, das muss ich vormachen. Also die nächste Hotelfachschule gesucht an Schweinfurt, da komme ich eigentlich her, Schweinfurter Raum, wäre Fulda gewesen oder München. Und dann fiel die Entscheidung auf Fulda. Ich habe damals noch mit Fax und Fulda Zeitung mir eine Wohnung gesucht. Ich will
kurz mal unterbrechen. Die Wahl zwischen New York, was hast du noch gesagt?
New York, San Francisco, Hawaii.
Hawaii und München fiel auf Fulda.
Nee, das war ja danach. Das war der Plan nach Fulda.
Das habe ich abgespeichert.
Nach Fulda. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt Hotelfachschule, habe ich beworben, mit angenommen worden, habe mir dann eine Wohnung über einen Kumpel besucht in Petersburg. Und bin dann irgendwie angekommen, militärische Flughafen, Familie abgeholt. Muss sagen, die haben die Bude auch schon echt geil eingerichtet gehabt. Bin angekommen, nachts kam mein Vermieter an. Michel, weißt du, wo die Schule ist? Sag ich, keine Ahnung. Da hat er mich nachts um 10 Uhr an die Eduard Schiller gefahren, dass ich dann morgens den Weg finde.
Ach, geil.
Hab dann irgendwie angefangen. Es war eine richtig, richtig schöne Wohngemeinschaft fast. Da waren 4 Mädels mit dabei gewohnt. Eine aus Frankreich, eine aus Schottland und 2 Röner-Mädels. Also war schön.
Eine schöne Wohngemeinschaft mit 4 Mädels.
Ja.
Das ist aber nett ausgedrückt. Hör mal.
Und dann habe ich Hotelfachschule begonnen und hatte noch eine Freundin in Saarbrücken. Das hat sich dann irgendwie aufgelöst. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und ich habe mich da ein bisschen verliebt gehabt. Ich habe auch gemerkt, da geht was.
Wir zeichnen das alles auf, ne? Du hast also, eine Frau kennengelernt, ein bisschen verliebt.
Ja, ich habe gemerkt.
Das kann doch nach hinten losgehen. Find die Kurve.
Da würde auch was gehen. Und ich wollte, ich sage, nee, was, ich will doch jetzt nach Amerika. Ich fange jetzt hier keinen Blödsinn an. Und irgendwann war die Liebe dann doch größer und dann waren wir zusammen. Und dann waren natürlich alle meine Auswanderungspläne zunichte. Was magst du jetzt? Es war ganz klar, dass die Svenja will die Knesäge übernehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bewirbst du dich mal irgendwo in Deutschland als Betriebsleiter für große Caterer und so weiter. Und habe ich dann gemacht. Und jetzt wusste ich natürlich auch nicht, ich war bei der Bundeswehr doch gut ausgezeichnet. Und die haben gesagt, ey Michel, du bist cool. Aber ich wusste nicht, bin ich auch in der zivilen Wirtschaft so? Da habe ich 5 Bewerbungen geschrieben als Betriebsleiter, 5 Bewerbungsgespräche und hatte 5 Zusagen. Ich muss sagen, das sympathische Gespräch war dann bei Aramark. Aramark ist ein großer Caterer und so weiter und was alles machen. Das zweite Gespräch war dann beim Deutschland höchsten mein Chef. Und ich kam da rein, Mannesmannwerk, 10.000 Beschäftigte und sagt dann, Herr Glas, ich komme mit den Einlesen, Werdegang, stellen Sie sich nochmal kurz vor. Und da sage ich, ja, ich hätte das kurz machen, jetzt kommt die kurze Version. Also gelernter Koch.
Alles nur,
also gelernter Koch, paar Wanderjahre.
Wie ich das eingeleitet habe.
Gelernter Koch und paar Wanderjahre. Und dann
ach, so geht's auch.
Zeitsoldat bei der Bundeswehr, Küchenmeister, Betriebswirt. Und dann sagt er, cool, jetzt stelle ich mich kurz vor. Gelernter Koch, paar Wanderjahre, Zeitsoldat bei der Bundeswehr, Küchenmeister, Betriebswirt.
Ach komm.
Und dann sage ich, Sahne, muss man hier so unterschreiben. Dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert. Und dann kam aber in der Situation, wo wir in dieser Findung waren, haben meine Schwiegereltern aufgerufen, ob wir von den Schwiegereltern das Jägerheim pachten wollen und würden. Und da waren wir uns sofort einig und gesagt, machen wir. Und das muss ich auch sagen, das war die richtige Entscheidung. Wir haben dann das Jägerheim 3 Jahre lang betrieben und dann, Entschuldigung, in der Vergangenheit als Event-Location. Ich glaube, die Beziehung hätte anders nicht funktioniert, wenn ich jetzt am Wochenende nach Hause gekommen wäre von Düsseldorf, Duisburg und meine Frau wäre nicht drin gewesen. Das war die richtige Entscheidung. Und wir sind dann gemeinsam, ich glaube, nach 2 Jahren haben wir zusammen das erste Mal wieder in Amerika Urlaub gemacht. Und dann habe ich mich ganz genau beobachtet, ob dieses Fernweh, ich habe es deswegen ja damals nicht gesagt, die weiß es heute Geschichte, die kenne die auswendig, die wird sagen, was erzählst du mit den alten Mist. Aber das passiert bei längeren Beziehungen so, dass die Geschichten immer besser werden. Und wir waren in Amerika und ich habe dann mein Leben lang eigentlich so ein Fernweh gehabt. Und ich habe mich beobachtet, ob dieses Fernweh wieder aufbricht. Weil das war ja dein vermeintliches Traumland, da wollte ich schon seit einem Jahr leben. Und dann habe ich doch gemerkt, nee, es gibt eine Zeit im Leben, wo man unterwegs ist. Diese Wanderschaftsjahre waren für mich sehr, sehr wichtig. Und es gibt aber auch eine Zeit, wo du ankommst. Und die Zeit habe ich gefunden und ich genieße im Moment diese Familie, diese überschaubare Kniesäge. Ich glaube, die Dörnbachs hat 56 Einwohner. Unsere Kinder mittlerweile mit 10 und 12, die haben ein sehr freies Großwerden. Die hüpfen mal im See, gerade der Benno, der geht im Sommer aus dem See gar nichts mehr raus. Die können Schlittschuh fahren, wenn wir Winter haben. Ich fahre mal mit dem Quad und so weiter. Und der Felix ist auch ein Nachbar und er gibt dasselbe seinen Kindern noch weiter. So, ne? Diese Natur, diese Besinnlichkeit und diese Beschaulichkeit. Und mir langt es, wenn ich die Option habe, noch 3 Mal in meinem Leben nach New York zu kommen, um mir das anzuschauen, was hat sich da verändert.
Ich frage mich die ganze Zeit, warum ist deine Frau nur noch am Kuchenbacken, du nicht mehr? Was hat sich da verändert?
Nein, das ist ganz, also ein Koch und Backen. Das sind 2
Welten. Eigentlich 2 verschiedene Welten, ja.
Das sind 2 Welten. Ich muss dazu sagen, in Kanada kam irgendwann mein Küchenchef zu mir und sagte, alter Seemann, und am Donnerstag musste bei uns gebacken werden. Der Seemann Sonntag ist der Donnerstag auf bundesdeutschen Schiffen. Back mal einen Kuchen, sage ich. Ey, mein Freund, ich bin Koch und kein Bäcker. Kann ich nicht. Dann hat er mich aber mitgenommen und 3-4 Jahre hat wirklich das Backen handwerklich beigebracht, aber ganz normale, robuste Strukturen, Hefekuchen, was auch immer. Bin ich heute noch dankbar drüber. Und meine Frau ist unter anderem natürlich Betriebswirtin, die Svenja, und Konditorin. Und einen Koch widerstrebt es, eine Waage zu benutzen. Wir fühlen unsere Gerichte.
Leidenschaftlich.
Wir können danach
kochen mit Liebe.
Mal was reingeben und so weiter. Und als meine Frau das erste Mal schwanger war, habe ich dann die Torten übernommen. Und die hat dann auch gesagt, also du kochst Torten. Ich habe dann eine Torte gemacht, du gehst ins Kühlhaus, oh Erdbeeren, geil. Geh mit rein. Da ist auch noch was. Auch noch mit rein. Ich hatte dann wunderschöne Torten eingesetzt in die Kuchen mit drin. Die waren so groß. Bis es fertig war, waren die so groß. Das waren afrikanische Wandertorten. Also deswegen macht meine Frau das wesentlich besser. Wenn ich Zeit habe, schaue ich es mir mal an. Aber ich werde es niemals erlernen. Was schön ist, dass das Talent und die Leidenschaft fürs Backen unsere Tochter mit 12 weitergibt. Ah, okay. Die backt auch unten in der Backstube. Die hat vor 2 Jahren für einen Benno zum Geburtstag so einen großen Dumbo gebacken, mit Marzipan eingefärbt. Die weiß mittlerweile auch schon mehr über das Backen als ich.
Wahnsinn.
Ja. Hast du aber ein bisschen weitergegeben. Hast du vorhin gesagt, du hast ständig deiner Mama einen Kuchen gebacken, wenn du ihr offeriert hast. So,
das muss ich bin dann mal wieder weg. Das muss ich mal ausdrücken. Also meine Mama hat als Kind, als ich Kind war, nie gebacken. Sie hat immer gesagt, sie kann es nicht. Jetzt in Corona, Langeweile, Tristesse, sie backt. Sie backt Kuchen. Wir bekommen jetzt jede Woche, wenn sie uns besucht, wenn sie auf die Kinder kurz aufpasst, 1-2 Kuchen. Mama, vielen Dank, dass du es dann doch 40 Jahre zu spät erlernt hast.
Geil. Das ist ein krasser Werdegang. Also ernsthaft, ich finde das krass, aber krass, positiv krass. Auch so das Thema, weil du hast ja auch Optionen gehabt zu sagen, komm her, fuck off, ich bin da mal in der weiten, großen Welt. Und jetzt bist du hier. Und was ich ein bisschen revidieren muss, du tust gerade so ein bisschen, als ob die kleine, überschaubare Knesek ist. Ihr dreht da ja schon was, so ist es ja nicht. Das ist ja schon ein Ausflugsziel in der Rhön, da fährt man hin. Ihr habt noch die Rhön-Residenz ums Eck, das ist ein relativ größeres Hotel, ne? Tagungshotel, ja. Kann man schon sagen. Und ihr habt ja drumherum, die es alle nicht kennen, das sind ja, wie nennt man das, ein Feriendorf? Oder ist das, wo es ja auch teilweise Eigentum ist, aber auch wirklich Vermietung ist? Und mit der Knesek, und das ist das, was ich so am Anfang gemeint habe, ich finde es schon faszinierend, wie sich das alles entwickelt hat. Ich weiß noch, wie ich wirklich bin als kleiner Stüppes, deine Schwiegermutter, wir kannten die schon und wir saßen da immer viel und ich fand das schon sehr, sehr faszinierend, weil das was Neues war mit diesem Dach, wo der Grill, der offene Grill, das war schon was Neues, deswegen Grillrestaurant, das war sehr innovativ und sehr schön einfach, das hat sich alles dahingehend entwickelt. Also das ist, und ihr habt es ja, wie gesagt, immer wieder weitergeführt und das ist jetzt ja kein kleines Rad, was ihr da dreht. Vielleicht im Verhältnis zu dem, was du gemacht hast, ja. Aber trotzdem ist es schon eine Wucht. Und ja, ich gebe dir in einer Sache komplett recht. Und das macht ja auch wieder die Rhön einfach aus. Das, was wir hier haben vor der Haustür, beziehungsweise wir als Fulda in Anführungsstrichen, wir haben ja eine wunderschöne Umgebung einfach da. Und wir da oben, wo wir da wohnen, ich gehe vor die Haustür und bin mitten in der Rhön direkt mit drin. Und noch der Vorteil, wenn es gut steht, rieche ich den Grill und laufe kurz rüber zu Knesecke.
Ich blase immer rüber. Ja. Wenn ich Umsatz brauche. Leider nicht.
Nach Silvester sind wir mal rübergegangen. Sag mal, Michael, was war denn los mit dir? Bist du völlig durchgedreht? Irgendeiner, haben wir doch erzählt. Irgendeiner, entweder ihr oder Friesen, haben wir komplett durchgedreht mit Feuerwerk. Aber Attacke. Ich weiß gar nicht, du warst es, glaube ich. Du hast die Reste noch durch. Das darf man nicht sagen, ne? War nicht erlaubt, ne?
Scheiße.
Von welchem Jahr?
Wenn, man ja nicht. Waren das dann echt Altbestände, die dann auch eingelagert waren.
Altbestände, die eingelagert waren.
Also, dann hast du ein verdammt großes Lager. Und, das muss man auch wissen, zum Thema kleines Rad, so klein ist es alles gar nicht. Wenn man mal, und ich durfte das mal, was ich letztes Jahr im Sommer mal, auch mal ein bisschen in die Katakomben rein. Du sagst es selber gerade, ihr habt eine eigene Backstube. Also das ist ja auch schon nicht wenig. Ne? Ihr habt da diverse Kühlhäuser, eine recht große Infrastruktur dahinter noch gesetzt. Ihr habt ein Restaurant, was wie viele Sitzplätze hat im Innenbereich?
Mit oder ohne Abstände.
Sagen wir mal, normale Umstände, ohne Abstände.
Also Knesek ja im Moment Innenbereich 180 Sitzplätze.
Draußen?
Wenn wir Kernbestuhlung machen, 400 bis 500. Wir haben jetzt eine Halle neu gebaut, was nochmal macht. Und früher,
die kleine beschaubare Knesek.
Bei Großveranstaltungen wie Grill and Beats hat man mal spitzenmäßig 2.500 Menschen, können wir eventmäßig fassen.
Wahnsinn.
So, und da, aber ich darf nicht. Halt, erzähl noch weiter, dann komme ich gleich.
Und das ist aber das Schöne, das Arbeitsspektrum für mich. Das ist das Schöne für uns, muss ich sagen, auch für unsere Mitarbeiter. Das ist halt ein buntes, ne? Also es ist vom Candlelight-Dinner für 2 Personen, ein Viergangmenü zu machen. Das ist dann bis zum Event. Das ist jetzt natürlich die Grillgeschichte, haben wir jetzt nochmal neu definiert für uns. Die Caterings, also auch für die Auszubildenden, ist das eine ganz bunte Mischung soweit, dass wir von bis alles machen. Also was ich damals erfahren habe von 16 Punkte Romeo, koche ich sicherlich in der Knesecke nicht, muss ich auch sagen. Aber bis zur Großveranstaltung, das erfahren unsere Auszubildenden schon in dieser Geschichte. Und das gebe ich auch nur weiter, dass es sich genauso festlegen soll.
Mir war gar nicht so hundertprozentig klar, dass ihr auch so viel Catering macht, um ehrlich zu sein. Aber kam das durch jetzt die Pandemie oder habt ihr schon vorher viel Catering? Auch davor? Das stimmt, weil während der Pandemie konntest du auch kein Catering machen. Gab es ja auch keine Veranstaltung.
Manchmal, geil, ey. Wie das bei dir funktioniert, das ist echt schon...
Catering ist auch gewachsen, natürlich.
Deine Schwiegereltern haben nicht so Catering gefahren, wie du das gefahren hast.
Doch.
Ja, aber nicht so.
Also schon,
aber nicht in dem Volumen.
Wir haben ja diese Drehgrills. Und dann muss ich die lustige Geschichte von Walter erzählen. Der Walter natürlich auch sehr geselliger Mensch. Hamburg, Gastromesse. Mit 20 Kollegen. Du weißt, wie sowas endet. Also irgendwann, die schauen mal da irgendwo die Stände an und dann geht es irgendwo damals an den Bitburger Stand.
Schauen Sie die
Stände. Und dann ist der Walter irgendwann mal runter auf Toilette und da stand ein Hersteller mit Drehgrills. Wo man sogar eine Spanferkel da machen kann und so weiter. und hat ein bisschen angeheitert dann bestellt. Hat sich dann später daran erinnert, als der Grill geliefert wurde für 16.000 Mark damals. Und da war der Grill im Jäger am Stand. Okay, und dann kommt diese Pfiffigkeit wieder, also was machen wir? Dann haben sie gesagt, also pass auf, wir machen jeden Dienstag einen Grillabend. Jetzt kommt der Bogen zum Grillrestaurant, haben da mit Spanferkel alles Mögliche gemacht. Am Anfang lief das noch eher selten. Und dann irgendwann haben sie noch in der Fulda Zeitung eine Anzeige gesetzt, runter vom Sofa ab ins Jägerheim. Und dann wurde das richtig steil und Kult. Und da haben sie also wirklich viele Kultfaktoren. Diese Drehgrills haben wir heute noch mehr oder weniger am Start, die Nachfolgegeneration. Und da kannst du echt tolle Sachen draus machen. Ne?
Glaube ich. Und jetzt geht es bei dir weiter. Du machst jetzt Grillkurse, hast da nochmal ausgeholt mit der Halle, die du ja im Sommer, im Lockdown, oder warst im Lockdown, ne? Habt da investiert, habt da gebaut. Auch da wieder das
Thema. Ganz kurz fragen, wo steht denn diese Halle überhaupt?
Ja, also eine Kniesäcke. Wann warst du das letzte Mal
in der
Kniesäcke? Halle oben. Im zweiten Lockdown.
In dem Biergarten.
Ja. Aha, okay.
In dem Biergarten auf der Fläche.
Okay.
Ja, ich muss dazu sagen, die Halle war in 2019 schon geplant, weil wir uns sehr nachhaltig aufstellen wollen. Das ist erstmal als Träger für eine Photovoltaikanlage geplant. Wir müssen jetzt, es soll noch eine zweite Halle entstehen. Natürlich müssen wir jetzt auch monetär schauen, können wir das alles stemmen, was wir machen. Für uns war das natürlich auch Corona nicht ganz so einfach und Schäden sind da geblieben. Ich glaube, unsere Altersvorsorge schaut jetzt ein bisschen anders aus bei dir wie vor Corona.
Definitiv.
Wenn wir es umsetzen können, wären wir dann der erste, wahrscheinlich der erste Betrieb in der Rhön, der sich komplett autark mit Ökostrom versorgen kann. Diesen Weg gehen wir eigentlich soweit. Wir haben jetzt auch eine insektenkompatible Außenbeleuchtung eingebaut zum Schutz der Nacht, Insektenschutz, Biodiversität zu stärken. Und es sind eigentlich noch mehr Projekte geplant gewesen. Eigentlich muss man es erstmal zurückstellen.
Damit hat ja keiner gerechnet, was da gekommen ist. Aber trotzdem hast du das Ding durchgezogen. Und da kommt ja auch wieder das Thema wieder Innovation ein Stück weit, beziehungsweise neue Wege gehen, sich wieder anders aufstellen. Du hast jetzt, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen, und ich freue mich auch da total für dich, wo du erzählt hast, Alter, das Thema Lockdown, da warst du einer mit der Ersten, der sofort gesagt hat, wir machen Grillboxen, die wir rausballern. Ne? Was ja auch Sinn macht dann. So, wo ich dann auch ein bisschen neidvoll hingucke, positiv neidvoll, weil ich sage, geil, das ist eine super Idee, weil du hast Material da gehabt, wir mussten zumachen, du hast Ware da gehabt. Dann wird das relativ schnell umgesetzt in eine Tatsache, dass ich sage, hier, bevor wir es wegschmeißen müssen, das, was in, ohne das Thema dahin spielen zu wollen, im Lockdown für die Gastronomie, wir können nicht einfach abschließen und können sagen, okay, machen wir morgen weiter. Das kann der Handel auch nicht, weil der hat Ware, die wiederum in 3 Monaten schon wieder out ist. Aber wir haben verderbliche Ware. Das heißt, wir mussten immer gucken, was passiert. Du hast das Beste draus gemacht. Wir haben es teilweise verschenkt, weil wir mit Cremes in der Heimat oder sowas, da kannst du jetzt keine großen Boxen mit zaubern. Aber du hast gesagt, wir machen Grillboxen. Da hast du gemerkt, das funktioniert ganz geil. Also dementsprechend ging das damit weiter. Die Leute haben es auch dankend angenommen, weil dann konnten sie ihre Leiterchen mit Röhnschlamm oder whatever, können sie daheim futtern. Und daraus entstand ja auch noch mehr, weil eine Affinität hier da ist, auch jetzt die Idee, Grillkurse anzubieten. Du hast mir vor ein paar Wochen erzählt, wo ich dann da war. Und das freut mich total, dass da auch, und ich bin da auch ein Kandidat, der irgendwie mit seinen Jungs da sofort sagen würde, ey, lass mal einen Samstag da hin oder einen Freitag oder einen Donnerstag, whatever, scheiß Lohn drauf.
Da will ich nur Leiterchen grillen, weißt du, und Bier trinken.
Und der Rest, und meinst du, der Rest wird was anderes auch mal sein. Und dann, dass du dich einmal da triffst, und das, weil ihr schafft ja auch eine schöne Atmosphäre da, eine sehr schöne, wo man sich wohlfühlt, geborgen, auch deine Mitarbeiter sind immer sehr herzlich, zumindest mir gegenüber. Und auch nicht immer. Das kann ich auch nicht verstehen.
Sprich nochmal ein Wort mit denen.
Ja. So, und das ist doch geil. Und dann machst du da Grillkurse, bietest jetzt ja auch noch zusätzlich dann einen Grillshop ab, wo man on top noch Artikel, das finde ich halt großartig, deine Grillgewürze. Ich selber hole mir gerne einfach hier euer Grillgewürz, was ich übrigens in Röhnschlamm mit reinmache. Und jetzt erzähl mir nicht, dass da nicht bei euch mit drin ist, wenn ich nahe mache.
Sagte ich schon Erdbeeren.
Okay, wie oft wirst du das gefragt?
Immer.
Im Schnitt, im Monat? Wie oft wirst du das gefragt?
Ich mache mir da mittlerweile einen Scherz draus und sage, pass auf, geh vorne, wo die Prospekte liegen, da liegt das Rezept. Und dann müssen reihenweise Gäste da hinmarschieren und sagen, nee, ach, wir vergessen zu drucken. Ja.
Also toll, Harry, jetzt ich greife es vorweg, weil wir machen ja immer das Spiel. Harry meint, wir machen das nicht mehr, wir machen es trotzdem noch. Zum Schluss der Folge muss jeder von uns sagen, welchen Spruch du in der Gastronomie nicht mehr hören willst. Oder zumindest, welchen Spruch du hinterm Tresen nicht mehr hören willst. Mein Spruch wäre der gewesen, danke, Harry, kann ich mal das Rezept von Röhnschlamm haben? So, aber dann greifen wir vorweg. Hier, ich darf mir immer dann, wenn der Gast kommt, ich ja das eigentlich nicht weiß, heute ist es ein bisschen schief gegangen, vielen Dank für den Anruf von dir.
Das weiß ich, was ein Podcast ist.
Ja, und jetzt frag nochmal, warum die Kameras hier stehen. Das habe ich bis heute nicht verstanden.
Ich auch. Ich habe mir das von meinen Auszubildenden erklären lassen.
Frag in die Richtung.
Das ist mit ohne Kameras.
Das ist eine Diskussion, die wir seit der ersten Episode.
No comment. Ach so.
Ja. No comment. Ich darf immer ein passendes Getränk dazu aussuchen. Dann in dem Moment, ich merke gerade, Alter, ist die dreckig, die Flasche. Das kann man ja gar nicht. Ach, genau, machst du so, ne? Hast du die ganze Zeit schon gesehen, ne?
Das wäre in der Kniesäcke nicht passiert. Hm.
Was jetzt?
Dass hier so dreckiges Zeug rumsteht.
Ja, und dann kommt noch das Erschreckende dazu. Das ist ja ein spontanes Ding. Erzähl doch mal kurz deinen Werdegang.
Okay, ich hole da mal aus. Als ich 1969 geboren wurde, waren meine Eltern gerade nicht da.
So, und ich finde, es gibt gerade heute nichts Passendes als... Es ist halt spontan, deswegen können wir nicht komplett darstellen, aber wir müssen mal zusammen unseren Rhön-Tequila trinken. Kennst du ihn wahrscheinlich? Hoffentlich? Ja.
Aber man muss dann ein Stück Schwademagen
dazu. Nochmal, es ist ja spontan.
Hat jemand einen Schwademagen und Senf, den er kurz mailen kann? Faxen kann?
Faxen.
Normalerweise gehört noch ein gutes Stück Kümmelbrot dazu. Es gehört ein Schwademagen mit dazu. Und in Harrys Fall würde ein Stück Käse dazu gehören. Und ist so. Also damit gibt es dann auch vegetarisch natürlich. Und,
ja, weiß nicht, ob es das besser macht.
Hä? Das ist voll lecker. Also ich finde, das ist ja das, was wir jetzt einfach auch mal trinken müssen. Ich sage jetzt schon mal vorweg, Michael, ich finde es großartig, dass du Gast hier bist, weil tatsächlich deinen direkten Werdegang, den kannte ich so gar nicht. Ich wusste, dass du bei der Bundeswehr warst, das hast du mir schon zweimal erzählt, aber ich wusste auch, dass du in Kanada bist. Aber ich finde es ganz krass, so mal im Detail nochmal zu hören, was genau, wie, wo, was überhaupt. Umso mehr freue ich mich, dich jetzt darauf einzuladen, auf einen leckeren Rhön-Tequila. Ich finde ihn wirklich lecker. Harry freut sich wie ein Schnitzel. Willst du noch ein Bier dazu haben?
Wahnsinnig.
Ja, bei dir läuft das Bier auch gerade wie Stacheldraht. Auch bei dir finde ich es großartig. Warum hast du das Wasser aufgemacht?
Ja, Werbung für das beste Wasser der Welt. Vielen Dank an den Hauptsponsor der heutigen Veranstaltung.
Das ja, ist einfach ein guter. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ist schon rum dann. Jojo, zum Wohl.
Wir sind tatsächlich mit einem Blick auf die Uhr.
Sind wir schon soweit?
Würde ich mich tatsächlich jetzt... nach dem Tequila verabschieden.
Ist gut.
Mit ist einem Spruch von der Elisa. Aber vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Das war sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich irgendwie auch Bock wieder auf Gegrilltes.
Die Kniesäcke bietet auch vegetarische Gerichte an.
I know.
Darf man sich auch mal... Und der Biergarten ist tatsächlich... Ich habe erst vorgestern habe ich meine Tochter geschnappt auf dem Roller drauf und habe gesagt, komm, da war ich kurz nach zu Hause. Wetter ist natürlich momentan geil. Ich habe gesagt, komm, wir fahren nochmal kurz eine kleine Runde. Gut, das ist bei uns dann tatsächlich eine kleine Runde, wenn wir zu dir fahren, aber... Allein die Tatsache, ab in den Biergarten bei euch, und das war einfach dann schön. Kurz eine halbe Stunde waren wir, drei, vier Stunden waren wir da. Und das war einfach, ist mal tatsächlich so ein bisschen kurz mal rauskommen und dann wieder runter. Das kann man, und das machen auch tatsächlich viele, muss man einfach sagen.
Und ich glaube, ich will den Zeitrahmen sprengen, aber das ist, was unseren Beruf so schön macht. Wenn wir jetzt die Familiengeschichte haben wir gehört, aber wir wachsen und werden mit unseren Gästen alt. Absolut. Ja, diese Verbindungen, dieses Verhältnismäßigkeit, die da ist. Die Kinder, die bei meinen Schwiegereltern damals im See gefallen sind, die Schlittschuh laufen gelernt sind, die verheiraten wir mittlerweile. Und das ist so ein ständiges Band und das ist ein sehr schönes Arbeiten, das ist ein sehr schöner Job und das müssen wir nach außen stellen. Gastgeber sein, Hallo zu sagen, ey, da bist du auf eine normale Art und Weise so weit. Und das sollte uns schon allen antreiben, da weiterzumachen, auch wenn die Zeiten schwer waren und jetzt wieder schwer sind.
Absolut. Aber genau, das ist es. Gastgeber macht uns allen Spaß und ihr macht das sehr, sehr toll. Ich finde das super. Ich komme gerne hin. Wir gehen demnächst mal hin und dann machen wir ein vegetarisches.
Das kann man gerne machen.
Also ich nicht. Ich esse Leiterchen. Ist klar, oder?
Ja.
Das machen wir. Deal. Dann euch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir hören, sehen uns im Zweifel nächste Woche. Und jetzt kommt
sehen, noch der, warum sehen?
Die sehen uns zumindest.
Ah, okay. Ich verstehe ich bis heute nicht.
Und jetzt kommt wieder ein ganz schlimmer Spruch. Wir haben das letzte Woche aber eingeführt. Ich weiß nicht, ob das schon mitbekommen
Du hast es eingeführt. Du bestimmst einfach. Was ist denn dein Spruch eigentlich von der Gastro?
Der kommt.
Hast du einen Spruch, den du in der Gastro nicht hören willst? Nee, jetzt guckst du die Haare nicht so verliebt an.
Ich weiß nicht, ganz einfach. Also, wir haben Ruhetage. Und wir sitzen immer gemeinsam am Essenstisch im Restaurant mit allen Mitarbeitern, die dann da sind. Oder jetzt auch mit unseren neuen ukrainischen Freunden, die dazukommen sind. Und dann sitzen wir da an Tisch 2, Eingangstür ist da, und dann plötzlich kommt jemand, wir haben Öffnungszeiten, oben hängen, unten hängen und so weiter. Dann wird an dieser Tür gerüttelt. Ist geschlossen, ja. Aber er muss dann nochmal rütteln, um sicher zu gehen. Nach dem dritten Rütteln sehen sie jemanden, laufen rum, klopfen ans Fenster. Dann steige ich auf, laufe durch die Küche rein und sage schon, sie wollen aber nicht die rhetorische Frage stellen, ob wir heute geschlossen haben. Und das möchte ich nicht mehr hören. Haben Sie heute geschlossen? Ich bin gerade auf Ihrer Homepage. Da steht, haben Sie geschlossen? Ist das so? Ja, deswegen habe ich das da reingeschrieben. Und wenn man das 20.000, 30.000 Mal erlebt hat, dann hat man echt keinen Spaß mehr dran.
Verstehe ich nicht. Wie war denn nochmal das Rezept?
Also vielleicht nochmal in die Runde. Dienstag, Mittwoch, mir Hand zu.
Wie ist denn das Rezept?
Dienstag und Mittwoch.
Erdbeeren.
Ich wollte nochmal nachfragen, sag Bescheid.
Albino-Erdbeeren.
Albino-Erdbeeren. Deswegen auch diese kleinen schwarzen Punkte da drin. Jetzt verstehe ich es ja. Geil. So, Else, bitte.
Kategorie Selbstbewusstsein. Wenn dir jemand sagt, dass du etwas nicht kannst, denke immer daran, es sind nicht deine Grenzen, es sind seine.
Was mit dieser Scheiße auf sich hat, erzähle ich dir gleich.
Weint sie vorher?
Wahrscheinlich, die hat sie so reingesteigert.
Damit es so richtig rüberkommt, oder?
Wir haben uns nämlich letzte Folge darüber unterhalten, wie schlimm diese ganzen Facebook-Sprüche sind. Hm. Und jetzt kriegen wir von einer Freundin von uns immer für jede Episode einen so einen schlimmen Spruch. Spricht uns auf.
Und das hat sie wirklich sehr schön, also sehr theatralisch.
Die steigert sich rein. Wahnsinn. Wenn wir das noch ein paar Wochen machen, findet sie das am Ende richtig gut.
Pass auf, es gibt eine neue Serie auf, weiß nicht, MDR oder sowas, Domian war gestern, heute ist Else. Und die macht dann Beratungsgespräche.
Wir machen uns auch in der Tonlage.
Ja. Ah, wir machen einen neuen Podcast mit ihr auf. Oh, geil. Jojo.
So, ready?
Feierabend.
Geil. Tja, Michel, vielen Dank, Mann.